NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und herzlich willkommen zu diesem Echo des Tages. Und das sind heute einige unserer Themen. Neue Bahnstreiks. 91% der GDL-Lokführer sprechen sich in der Urabstimmung für den unbefristeten Arbeitskampf aus. Wir berichten und kommentieren. Geplanter Militäreinsatz. Das türkische Parlament berät über Militäroperationen in Syrien und im Irak. Unterdessen steht die Terrororganisation IS offenbar kurz vor der syrischen Grenzstadt Kobane. Und umstrittene Kandidaten. Nachdem das Europaparlament gestern den britischen Bankenberater Jonathan Hill als möglichen Finanzmarktkommissar ins Kreuzverhör genommen hat, war heute der designierte neue Wirtschaftskommissar Moscovici an der Reihe. Auch er ist äußerst umstritten. Das und mehr jetzt hier im Echo des Tages. Ich bin Anna Osius. Schön, dass Sie dabei sind. Die Lokführergewerkschaft GDL hat sich entschieden, 91% ihrer Mitglieder sprechen sich klar für neue, unbefristete Streiks aus. Damit scheint es sicher, in den nächsten Tagen wird wohl mal wieder das deutsche Schienennetz lahmgelegt. Bahnreisende dürften sich auf lange Verspätungen gefasst machen. Bastian Timm berichtet.
91% der GDL-Mitglieder stimmen bei ihrer Urabstimmung für einen Streik bei der Deutschen Bahn. Das liegt unter den hohen Erwartungen, die im Vorfeld kursierten. Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer kann dennoch ab sofort ihre Mitglieder zu unbefristeten Streiks aufrufen. GDL-Chef Klaus Weselski.
Wir gehen verantwortungsvoll mit unserer Streikmacht um und werden dann rechtzeitig die Reisenden darüber informieren, wann die Arbeitskämpfe stattfinden. Klare Aussage, über das verlängerte Wochenende werden deshalb keine Streiks durchgeführt. Wir werden auch nicht sofort in mehrtägige Streiks übergehen, sondern wir werden Stück für Stück den Druck erhöhen, denn das Ziel ist, der Deutschen Bahn wirtschaftlichen Schaden zuzufügen.
Die Deutsche Bahn hatte heute Morgen der GDL ein neues Angebot unterbreitet. Dieses sieht vor, die Verhandlungen so lange auszusetzen, bis klar ist, ob die Bundesregierung ein Gesetz zur Tarifeinheit auf den Weg bringt. Ein solches Gesetz würde bedeuten, dass bei einem Arbeitgeber die mitgliederstärkste Gewerkschaft über Tarifverträge verhandelt. Deutsche Bahn-Pressesprecherin Dagmar Kaiser.
Wir bieten an, die GDL bekommt das Mandat für die Lokführer. In der Zeit, in der wir nicht verhandeln, bieten wir an, 2% des Tabellenentgelts als Zuschlag im Monat für unsere Lokomotivführer zu bezahlen.
Klaus Weselski kündigte an, dieses Angebot zu prüfen.
Wir werden in den nächsten Tagen, das verlängerte Wochenende ist dazu geeignet, das von der Bahn als neues Angebot verkaufte Papier einer gründlichen Bewertung unterziehen und werden uns dazu anschließend am Beginn der nächsten Woche positionieren.
In einem Zeitungsinterview hatte Klaus Weselski der Bahn heute vorgeworfen, mit einem neuen Gesetz zur Tarifeinheit gedroht zu haben. Diesen Vorwurf weist die Deutsche Bahn zurück. Dagmar Kaiser.
Es ist schlichtweg absurd und entspricht nicht der Wahrheit, dass wir als Arbeitgeber mit einem Gesetz drohen oder gar mit der Tarifeinheit. Es geht darum, dass wir Ordnung mit den Betrieben wollen. Wir wollen Betriebssicherheit, den Betriebsfrieden wahren. Wir wollen Spielregeln.
Die Lokführergewerkschaft fordert von der Bahn 5% mehr Lohn und eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit um 2 Stunden. In dem Tarifkonflikt geht es aber vor allem um einen Machtkampf zwischen GDL und der konkurrierenden Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Sie streiten darum, wer für welche Mitarbeitergruppe die Verhandlungen führen darf. Den Vorwurf der Bahn, die GDL sei jedoch gar nicht verhandlungsbereit, wies Weselski entschieden zurück.
Das finde ich ganz besonders bemerkenswert, wenn ein Arbeitgeber 4 Verhandlungsrunden vergehen lässt, sich weigert, inhaltlich zu verhandeln und Forderungen aufstellt einer tarifpolitischen Unterwerfung der GDL unter die EVG, um dann im Umkehrschluss die Behauptung aufzumachen, dass wir nicht inhaltlich verhandeln wollen. Weil mir das so vorkommt, als ob hier jemand ein Haus anzündet und wenn sein eigener Kittel anfängt zu brennen, ruft, haltet die Brandstifter.
Klar scheint, der Tarifkonflikt zwischen Deutscher Bahn und Lokführergewerkschaft GDL ist verfahren. Termine für neue Verhandlungen gibt es nicht. Am Montag wird sich die GDL zum neuen Bahnangebot äußern. Was dann passiert, ist offen. Streiks in der kommenden Woche sind daher nicht auszuschließen.
Die Lokführer werden wieder streiken. Über das Ergebnis der U-Abstimmung berichtete Bastian Timm. Ja, wird es die verhältnismäßig kleine Gewerkschaft GDL wohl mal wieder schaffen, ganz Deutschland lahmzulegen? Wir haben es gehört, eigentlich hat die Bundesregierung ein Gesetz geplant, das so etwas verhindern soll. Aber das ist noch nicht verabschiedet. Und Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL sind dadurch zerstrittener denn je. Birgit Eger kommentiert die politische Dimension dieses neuen Streiks.
Die stille Treppe oder der Stuhl in der Ecke, das würden Erzieherinnen ihren trotzigen, prügelnden Schützlingen empfehlen. Das würde auch den Streithähnen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL zur Besinnung guttun. Die Wortschlacht, die sich beide Parteien gerade liefern, klingt manchmal wirklich wie im Kindergarten. GDL-Chef Klaus Weselski hat der Bahn vorgeworfen, kein Interesse an Verhandlungen zu zeigen und die Gewerkschaft absichtlich in den Streik getrieben zu haben. Die Bahn argumentiert ähnlich, auch die GDL habe bisher kein Interesse an inhaltlichen Verhandlungen gezeigt und handele verantwortungslos. Mit verbalen Prügeleien kommen beide Seiten nicht weiter. Das Problem, schon an den Vorbedingungen für Verhandlungen hat sich der Streit so entzündet, dass über Geld und Arbeitszeiten, der eigentliche Inhalt von Tarifverhandlungen, noch gar nicht geredet werden konnte. Dabei ist vor allem ein Punkt kritisch, das geplante Gesetz zur Tarifeinheit, an dem die Große Koalition in Berlin seit Monaten arbeitet. Im November soll ein Entwurf stehen, doch der Tarifstreit zwischen Bahn und Lokführergewerkschaft zeigt, wie kompliziert eine Gesetzgebung in dieser Sache sein wird. Das Ziel der Bundesregierung ist festzuschreiben, dass nur die größte Gewerkschaft eines Unternehmens die Tarifverhandlungen führen soll. Für die GDL könnte das existenzbedrohend sein. Deshalb wohl die Machtprobe mit der Bahn um jeden Preis. Denn die GDL-Mitglieder sind zwar bei den Lokführern und vielen Berufsgruppen, die direkt auf dem Zug arbeiten, in der Mehrheit, aber die Mehrheit aller Bahnmitarbeiter ist Mitglied bei der Eisenbahngewerkschaft EVG. Die GDL wäre also raus. Dafür hätte die eher zahme EVG die Federführung bei Tarifverhandlungen. Zur Freude der Deutschen Bahn wahrscheinlich, denn die Eisenbahnergewerkschaft hat sich bisher mit Streikdrohungen zurückgehalten. Die GDL würde lieber eine eigene Rechnung aufmachen. Wenn es nach ihrem Willen ginge, würde eine neue Gruppe gebildet, das Zugpersonal. Das passt nicht in das bisherige Berufsgruppensystem der Bahn und überschneidet sich mit den Ansprüchen der anderen Gewerkschaft. Und genau an dieser Stelle wird deutlich, wie schwierig auch die Gesetzgebung werden könnte. Eine Gewerkschaft, ein Betrieb, das hört sich gut an, aber wer definiert, wie gezählt wird? Welche Unternehmensteile oder Tochterunternehmen, welche Berufsgruppen gehören unter das Dach eines Betriebes? Deshalb ist es doch 10-mal klüger, das Heft selbst in die Hand zu nehmen und individuelle Lösungsmöglichkeiten zu überlegen. Das ist allemal besser, als auf die strengen Worte der Erzieherin, pardon, des Gesetzes zu warten. Wer sich aber weiter kloppt, Bahnkunden und Unternehmen mit Streiks zu Weißglut treibt, der gibt der Regierung noch einen Grund mehr, schnellstmöglich die kleinen Berufsgewerkschaften zu entmachten. Dann hätte ein Bahnstreik der GDL mehr geschadet als genutzt. Und am Ende hätte niemand profitiert.
Ein Kommentar von Birgit Eger für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Lage im Irak und in Syrien spitzt sich offenbar weiter zu. Die Kämpfer der Terrorgruppe Islamischer Staat stehen kurz vor der syrisch-türkischen Grenzstadt Kobane. Und auch im Irak gab es heute Dutzende Tote. Cornelia Wiegerhoff berichtet.
Tagelang wurde in Kilometern gerechnet. 10, 8, 4 Kilometer ständen die IS-Terrormilizen vor den Toren von Kobane, meldeten die kurdischen Volksverteidigungseinheiten. Und immer verzweifelter baten sie um internationale Hilfe aus der Luft. Doch selbst die Angriffe der US-geführten Koalition auf die IS-Stellungen rund um den syrisch-türkischen Grenzort haben es nicht verhindern können. Jetzt stehen die Terrormilizen nur noch einige hundert Meter von Kobane entfernt, so wörtlich die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die umzingelten kurdischen Einheiten bereiteten sich schon auf die Verteidigungsschlacht mit Straßenkämpfen vor. Das bestätigt auch der Rechtsanwalt Ferhat Bakr, einer der wenigen verbliebenen Zivilisten vor Ort. Vor der mörderischen IS-Offensive zählte Kobane über 70.000 Einwohner. Zusammen mit nochmal so vielen Menschen aus der Region flohen sie aus Angst um ihr Leben über die türkische Grenze. In über 300 Dörfern rund um Kobane hatten die selbsternannten Gotteskämpfer nach deren Eroberung als erstes etliche Menschen enthauptet, nur um andere zu Gehorsamkeit zu zwingen. Kobane ist eine Geisterstadt geworden. Sie ist völlig menschenleer, berichtet Ferhat Bakr im Nachrichtensender Al-Arabiya per Telefon. Die normale Bevölkerung ist komplett weg. Nur die Kämpfer sind geblieben. Seit gestern haben sie sich an den Stadteingängen zurückgezogen, um dort eine neue Phase der Kämpfe zu beginnen. Kobane steht vor einer Katastrophe. Denn den tausenden Dschihadisten, die mit modernen Waffen und Panzern vorrücken, stehen nur schlecht ausgerüstete kurdische Kämpfer gegenüber. Wir sind bereit für den Kampf, sagt einer von ihnen, Edis Nachsin, dennoch gegenüber Nachrichtenagenturen. Und Redo Khalil, der offizielle Sprecher der kurdischen Volksverteidigungseinheiten, erklärt: Wir kämpfen in Kobane Seite an Seite mit der Freien Syrischen Armee. Wir alle haben Märtyrer zu beklagen, aber die Kämpfe gehen weiter. Wir koordinieren den Einsatz unserer Männer. Wir bewahren unser gutes Verhältnis, denn wir sind Partner in diesem Land. Und wir haben ein gemeinsames Ziel: ein demokratisches Syrien aufzubauen. Heere Worte kurz vor der Schicksalsstunde der syrischen Grenzstadt Kobane. Aber auch im Irak drohen weitere Orte in die Hände der IS-Milizen zu fallen. Im Osten werden schwere Gefechte aus Hit gemeldet. Die Stadt liegt 150 Kilometer von Bagdad entfernt. Die Terroristen gehen hier mit der gleichen Taktik wie im syrischen Kobane vor. Sie nehmen Hit gleich von mehreren Seiten aus unter Beschuss. Die Aussagen darüber, wie weit die IS-Kämpfer hier bereits vorgerückt sind, gehen jedoch auseinander. Politiker vor Ort berichten, der IS kontrolliere schon 70% des Stadtgebietes von Hit, darunter auch die Kommunalverwaltung und die Polizeizentrale. Der Polizeichef selbst wies diese Meldungen zurück. Er habe aber Verstärkung aus Bagdad angefordert. Im Westen des Irak töteten IS-Kämpfer heute bei 2 Angriffen auf irakische Sicherheitskräfte, übereinstimmenden Angaben zufolge, fast 60 Menschen. Die Milizen griffen einen Polizei- und einen Armeestützpunkt an. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind bei IS-Attacken im Irak in den vergangenen 8 Monaten etwa 8.500 Menschen getötet worden.
Cornelia Wiegerhoff berichtete. In der Türkei werden heute möglicherweise die Weichen für ein militärisches Engagement in Syrien und im Irak gestellt. Zur Stunde tagt das türkische Parlament und berät, inwieweit sich die Türkei militärisch in den Nachbarländern engagieren sollte. Hunderttausende Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak haben bereits in der Türkei Zuflucht gefunden. Militärisch hat sich die Türkei aber bislang zurückgehalten. Reinhard Baumgarten ist unser ARD-Korrespondent in Istanbul. Herr Baumgarten, was erwarten Sie? Wie wird sich das türkische Parlament positionieren?
Ja, es ist ziemlich klar, dass es eine Zustimmung geben wird. Die Mehrheitsverhältnisse im Parlament in Ankara sind ziemlich eindeutig. Die AKP hat eine satte Mehrheit. Das grenzt fast an 2/3 Mehrheit. Es sind 50 Abgeordnete nach Mekka aufgebrochen zur Pilgerfahrt, zur Hadsch. Die werden also fehlen, aber nach wie vor ist die Mehrheit sehr groß und die MHP, das ist die nationalistische Partei, die nationalistische Bewegung, hat schon gesagt, dass sie mehrheitlich mitgehen wird, dass sie diese Abstimmung eben positiv mittragen wird. Insofern rechne ich auf jeden Fall mit Zustimmung.
Was bedeutet das dann für künftige Militäreinsätze? Steht die Türkei dann Seite an Seite mit den Amerikanern bei den Luftangriffen?
Nein, das ist im Moment gar nicht klar, worum es eigentlich ganz konkret geht. Das ist irgendwie auch nicht so, dass das zum ersten Mal geschieht. Natürlich entsteht jetzt der Eindruck, als sei das etwas Ungewöhnliches, weil die IS, diese Terrormiliz, Islamischer Staat, mit ins Spiel gekommen ist. Aber tatsächlich ist im Herbst jeden Jahres dieses Prozedere hier dran, dass die Türkei, dass das Parlament eben einen Beschluss fasst, dass das Militär im Ausland aktiv werden darf. Das geht schon seit vielen Jahren so und richtete sich bislang ausschließlich oder fast ausschließlich eben gegen PKK und ihre mehr oder weniger ihre Parteigänger. Nun wird das Ganze eben erweitert um den Islamischen Staat. Und da ist nicht ganz klar, worum es geht. Also es geht heute Nacht nicht um konkrete Militäraktionen. Es geht darum, dass das türkische Militär eben freie Hand haben soll, aktiv zu werden. Aber wie genau, das wird dann noch im Nationalen Sicherheitsrat beschlossen. Und das soll noch heute Nacht geschehen, vielleicht auch erst morgen, je nachdem, wie lange die Sitzung heute geht.
Für die Türkei ist der Konflikt in der Region ja ein doppeltes Problem. Einerseits will man die Bekämpfung der Terrororganisation IS. Auf der anderen Seite wird die militärische Aufrüstung der Kurden mit großer Sorge gesehen. Immerhin spielt die kurdische PKK da ja auch eine entscheidende Rolle. Wie will die Türkei dieses Dilemma lösen?
Es ist in der Tat und Abdullah Öcalan, der PKK-Chef, der ja hinter schwedischen Gardinen verharrt, hat heute sehr deutlich gesagt, fällt Kobane, Ain al-Arab, von den arabischen Syrern genannt, dann ist das ein Grund, den Friedensprozess mit der Türkei, mit Ankara komplett zu beerdigen. Also er gibt die Kurden insgesamt, ich war ja letzte Woche in der Region unterwegs, geben Ankara eine große Schuld an den Ereignissen. Die Vorwürfe gehen so weit, dass behauptet wird, Ankara habe noch kurz vor der Geiselbefreiung, das waren ja 46 Türken und 3 irakische Mitarbeiter im türkischen Konsulat in Mosul, in Geiselhaft 101 Tage lang. Und da sagen viele Kurden in der Region, Ankara hat Waffen geliefert, Panzer geliefert, Artilleriegeschütze geliefert. Dann wird von Beweisen gesprochen, dann sage ich, ich möchte die mal sehen. Dann heißt es, ja, gerade nicht dabei, aber mein Nachbar hat auf jeden Fall die Beweise. Also die Stimmung ist wahnsinnig aufgeladen. Und wenn die Türkei reingeht nach Syrien, wird das auch als feindlicher über den Kurden verstanden.
Das türkische Parlament berät über mögliche Militäreinsätze in Syrien und im Irak. Dazu waren das Informationen von unserem Korrespondenten Reinhard Baumgarten. Dankeschön. Und wir bleiben beim Thema, dem Konflikt in Syrien und im Irak und dessen Auswirkungen auf Deutschland. Heute hat Bundesinnenminister de Maizière die Innenminister der Länder zu einem gemeinsamen Sondergipfel nach Berlin eingeladen. Dort soll das künftige Vorgehen gegen gewaltbereite Islamisten in Deutschland besser koordiniert werden. Denn offenbar konnten Anhänger von Terrorgruppen jahrelang unbehelligt von Deutschland aus ins Ausland reisen, um sich dem Dschihad anzuschließen.
Der sogenannte Dschihad-Tourismus ist bis jetzt einfach. Über die Türkei geht es in die Kampfgebiete Syriens oder des Iraks. Bis jetzt haben sich etwa 450 Menschen aus Deutschland der Terrorgruppe Islamischer Staat angeschlossen. Meist unbehelligt von den deutschen Behörden. Innenminister de Maizière, CDU, warnt vor allem vor den Rückkehrern. 100 sind inzwischen wieder in Deutschland.
Sie haben gelernt zu hassen und zu töten und zu kämpfen. Sie sind vernetzt, sie sind gut ausgebildet. Und möglicherweise bereit, ihr Wissen mit anderen Anhängern zu teilen. Wir müssen verhindern, dass diese radikalisierten Kämpfer ihren Dschihad erfolgreich in unsere Städte tragen.
Es besteht Handlungsbedarf, so der Minister, denn es gäbe immer mehr Gewaltbereite. Möglich für ihn, ausreisewillige Islamisten sollten in Zukunft Ersatzpapiere bekommen, die ihnen die Ausreise verbieten. Bei Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit könnte die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen werden. Einen vollständigen Entzug oder eine Markierung des Personalausweises, da sei er aber inzwischen vorsichtiger. Dafür müssten Gesetze geändert werden.
Wir sind aber nicht in der Lage, dies auf dem Ausweis zu vermerken oder Personalausweise zu entziehen oder Ersatzdokumente herauszugeben, die nicht zum Reisen bestimmt sind. Das ist nach geltender Rechtslage nicht möglich. Ich schlage vor, das zu ändern.
Recherchen des WDR-Magazins Monitor, wonach bis zum vergangenen Jahr solche Ausreisen gebilligt oder sogar unterstützt wurden, um die deutsche Bevölkerung zu schützen, wies de Maizière zurück.
Ich kann eine solche Anweisung nicht bestätigen, hielte sie auch für falsch und wir verfahren auch anders.
Unstrittig bei seinem Besuch im Terrorabwehrzentrum betonte der Minister, auch in der EU müsse enger zusammengearbeitet werden.
Ausreiseuntersagungen, die wir ausgesprochen haben, müssen europaweit bei Kontrollen erkannt werden. Zusätzlich müssen wir dafür sorgen, dass auch tatsächlich Ausweisdokumente kontrolliert werden. Und zwar unabhängig davon, ob es sich um Unionsbürger oder Drittstaatsangehörige handelt.
Die Opposition unterstützt grundsätzlich die Pläne der Regierung, aber solange die Türkei nicht kooperiert, nützen solche Maßnahmen wenig, kritisiert Grünen-Chef Özdemir. Außerdem müsse mehr in Sachen Prävention gemacht werden.
Entscheidend ist doch eines, wir müssen dafür sorgen, dass diesen ISIS-Leuten niemand mehr auf den Leim geht. Und dazu müssen wir mit den Moscheen zusammenarbeiten, mit den Eltern zusammenarbeiten, um jeden einzelnen Jugendlichen kämpfen, dass er nicht bei ISIS landet.
Kommende Woche will sich de Maizière mit Justizminister Maas, SPD, beraten. Und schon Mitte Oktober soll es eine Sonderkonferenz der Innenminister geben. Dort sollen dann entsprechende Maßnahmen beschlossen werden.
Aus Berlin berichtete Carsten Schabowski. Die Sorge in Deutschland vor den Weltkonflikten, wie zum Beispiel den Gefahren der islamistischen Terrorgruppe IS, ist auch eine zentrale Frage im aktuellen ARD-Deutschland-Trend. Die Ergebnisse werden wie immer ausführlich heute Abend in den Tagesthemen erläutert. Hier schon mal vorab die wichtigsten Punkte. Julia Barth.
Die Deutschen fühlen sich zunehmend bedroht von der politischen Weltlage. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend von Infratest DIMAP stufen sie mittlerweile 62% als bedrohlich ein. Dazu trägt auch der Vormarsch der Terrorgruppe Islamischer Staat im Nahen Osten bei. 4 von 5 Befragten sehen in der Terrorgruppe eine Bedrohung für Deutschland. Damit verbunden ist auch die zunehmende Sorge, dass es im Zuge der Auseinandersetzungen mit der Terrormiliz in Syrien und im Irak zu Terroranschlägen hier in Deutschland kommen könnte. Mit der Arbeit der Bundesregierung sind die Deutschen nach wie vor zufrieden. Betrachtet man allerdings einzelne Kabinettsmitglieder, ist das Bild nicht mehr ganz so ungetrübt. Vor allem Verteidigungsministerin von der Leyen hat massiv an Zustimmung verloren. Nach Bekanntwerden der Pannenserie bei der Bundeswehr sind nur noch 28% der Meinung, dass sie die Richtige für den Posten ist. Ihrer Partei schadet das nicht. Während am kommenden Sonntag Bundestagswahlen könnte die Union noch einmal leicht zulegen und käme auf 41%. Die SPD bleibt bei 24. Linke und Grüne bekämen 10 bzw. 9% der Stimmen. Die Alternative für Deutschland gewinnt noch einmal 2 Prozentpunkte dazu und könnte ebenfalls 9% der Wähler von sich überzeugen. Alle Ergebnisse des Deutschlandtrends heute Abend in den Tagesthemen im Ersten.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ein Wirtschaftskommissar, der in seinem alten Job die Finanzen nicht im Griff hatte. Mit diesem Vorwurf sieht sich der designierte EU-Kommissar Moscovici konfrontiert. Er war zuvor Frankreichs Finanzminister und in Frankreich sieht die Finanz- und Wirtschaftslage bekanntlich alles andere als gut aus. Heute wurde der umstrittene neue EU-Wirtschaftskommissar vor dem Europäischen Parlament angehört und war auf die schweren Vorwürfe vorbereitet. Aus Brüssel, Karin Bensch.
Selbstsicher und energisch trat er auf, der Franzose Pierre Moscovici. Er soll neuer EU-Wirtschaftskommissar werden, also künftig die Haushalte der Mitgliedstaaten kontrollieren und die Länder daran hindern, zu viele neue Schulden zu machen.
Und wenn ein Land, egal welches, die Haushaltsregeln nicht einhält und keine effektiven Spar- und Reformmaßnahmen ergreift, dann werde ich das Strafverfahren vorantreiben, auch wenn es sich um Frankreich handeln sollte, und das ohne zu zögern.
Je poursuivrai cette procédure sans faillir.
Sagt der Sozialist, der 2 Jahre lang französischer Finanzminister war, in der Zeit neue Schulden machte und gegen europäische Vorgaben verstieß. Doch das soll als EU-Wirtschaftskommissar ganz anders werden. Moscovici also künftig kein Interessensvertreter seines Heimatlandes und der Sozialisten? Genau das glauben ihm vor allem liberale und konservative Abgeordnete nicht. Sie befürchten, dass Moscovici als neuer EU-Wirtschaftskommissar Frankreich gegenüber zu nachsichtig sein werde und vor Sanktionen gegen sein eigenes Land zurückschrecken könnte. Und das, obwohl Frankreich auch im nächsten Jahr gegen die Schuldenregeln der EU verstoßen wird.
Ich habe die große Sorge, dass Herr Moscovici in den nächsten Jahren den Stabilitäts- und Wachstumspakt aufweichen will.
Anders sehen das die deutschen Sozialdemokraten im Europäischen Parlament. Moscovici gehört als Sozialist zu ihrer Parteienfamilie. Für den SPD-Finanzexperten Udo Bullmann ist der Franzose der richtige Mann am richtigen Ort.
Das ist ein Vollprofi, der kann den Job. Er ist gleichzeitig jemand, der nicht zusehen wird, wenn Europas Wirtschaft absäuft.
So unbeschwert sieht das der grüne Europaabgeordnete Sven Giegold nicht. Moscovici habe deutliche Schwächen in der Finanzpolitik. Ihm fehle durch seine Vergangenheit als großzügiger Finanzminister ein Stück Glaubwürdigkeit, meint Giegold.
Er hat zum Beispiel die Finanztransaktionssteuer auch beschädigt durch schwache Vorschläge. Aber in der neuen Kommission wird er gebraucht als Gegengewicht zu den vielen Konservativen.
Es geht also nicht nur um Personen und Länder, sondern auch um Parteizugehörigkeit. Und um politische Haltung. Um die genauer abzuklopfen, soll Moscovici möglicherweise nochmal ran. Ähnlich wie der umstrittene Brite Jonathan Hill, der als EU-Kommissar künftig die Finanzbranche überwachen soll. Vor allem die Sozialdemokraten haben eine zweite Anhörung gefordert, weil sie große Zweifel gegen den konservativen Briten haben. Hill und Moscovici bleiben also auch nach der ersten Anhörung Wackelkandidaten.
Karin Bensch berichtete. Die bekannt gewordenen Misshandlungen in deutschen Flüchtlingsheimen waren auch heute wieder Thema in Nordrhein-Westfalen. Im Düsseldorfer Landtag gab es dazu eine Aktuelle Stunde mit einer hitzigen Debatte. Die Opposition nannte die Vorfälle eine Schande für unser Land. Innenminister Jäger räumte Fehler ein. Bettina Altenkamp.
Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger gibt, anders als bislang, erstmals zu, dass Fehler gemacht wurden. Nordrhein-Westfalen als Land mit Willkommenskultur, das Menschen, die Schutz suchen, auch Schutz bietet, dafür sorgt, dass ihnen kein Unrecht geschieht, das sei eigentlich der Anspruch.
Diesen hohen Anspruch sind wir nicht gerecht geworden. Wir haben den Fokus darauf gelegt, dass die Menschen ein Dach über dem Kopf haben, dass sie nicht auf der Straße stehen oder unter Brücken übernachten müssen. Und dabei haben wir die Einhaltung von Standards aus den Augen verloren. Das war im Rückblick ein Fehler. Dieses Versäumnis darf sich nicht wiederholen.
Deswegen habe die Landesregierung nach Bekanntwerden der Misshandlungen in den Flüchtlingsunterkünften schnell reagiert. Die Vorfälle sollen lückenlos und transparent aufgeklärt werden, sich in der Zukunft durch geeignete Maßnahmen nicht wiederholen. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft wiederholte noch einmal ihr Bedauern über die Vorfälle in den Flüchtlingsheimen.
Ich schäme mich dafür, was den Menschen dort geschehen ist. Angesichts dieses Flüchtlingszustroms sind wir nicht in der Lage gewesen, die Qualitätsstandards, die vorgegeben sind, einzuhalten. Und wir haben auch angesichts dieses Drucks die Kontrollen nicht ausreichend durchgeführt. Das werden wir umgehend ändern. Und ich habe auch deutlich gemacht, dass wir dafür die politische Verantwortung selbstverständlich tragen.
Für die Opposition reicht das alles nicht. Die Sofortmaßnahmen, etwa dass das Sicherheitspersonal nun von Polizei und Verfassungsschutz überprüft werden soll und die Beschäftigten Sachkundenachweise erbringen müssen, komme zu spät. Für den CDU-Fraktionschef Armin Laschet wären solche Maßnahmen eigentlich Grundstandard.
Das ist doch eine pure Selbstverständlichkeit.
dass wenn das Schutzbefohlene sind, die sich nicht wehren können, dass solche Minimalstandards, die Ministerin Bilkay Öner in Baden-Württemberg hat gesagt, das machen wir in Baden-Württemberg schon alles, von anderen Bundesländern ganz zu schweigen. Das ist die Frage der politischen Verantwortung.
Und die trage der Innenminister. Dass Ralf Jäger wie auch Ministerpräsidentin Hannelore Kraft schon sehr früh ihr Bedauern über die Misshandlungen in den Flüchtlingseinrichtungen geäußert haben, sei zwar ehrenwert, ersetze aber kein politisches Handeln. Laschet fordert zwar nicht direkt den Rücktritt von Innenminister Jäger, allerdings sollte die Ministerpräsidentin die Zusammenarbeit mit Jäger auf den Prüfstand stellen.
Wollen Sie mit dieser Art eines Innenministers weiterarbeiten?
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieser Verpflichtung aus dem Grundgesetz sei die Landesregierung, sei der Innenminister nicht nachgekommen, meinen auch die Piraten und FDP-Fraktionschef Christian Lindner. Die Opposition fordere zwar nicht direkt den Rücktritt des Innenministers, aber...
Wenn Sie in dieser Lage in Ihrem Amt bleiben, dann wirft das einen Schatten auf Ihren Charakter. Wenn Sie noch einen Funken Ehre im Leib haben... Dann stellen Sie Ihr Amt zur Verfügung.
Weder Innenminister Jäger noch Ministerpräsidentin Kraft haben auf diese Forderung reagiert. Der Innenminister appellierte aber an alle, bei der menschenwürdigen Aufnahme von Flüchtlingen zusammenzuarbeiten und Vorurteile abzubauen.
Debatte um politische Konsequenzen nach den bekannt gewordenen Misshandlungen in deutschen Flüchtlingsheimen. Aus Düsseldorf berichtete Bettina Altenkamp. Die Europäische Zentralbank belässt den Leitzins auf ihrem historischen Tief von 0,05%. Auf ihrer auswärtigen Sitzung im italienischen Neapel hat die EZB heute außerdem beschlossen, dass Banken durch den Kauf von Kreditpaketen entlastet werden sollen. Dabei sind die obersten europäischen Banker grundsätzlich auch bereit, Ramschpapiere zu kaufen. Aus Rom berichtet Tilman Kleinjung.
Die Europäische Zentralbank ist bereit, 1 Billion Euro auszugeben, um Europas Wirtschaft weiter anzukurbeln. Mit den Investitionen will die EZB die Kreditklemme in der Eurozone bekämpfen. Zentralbankchef Mario Draghi kündigte nach der Ratssitzung in Neapel an, ab Mitte Oktober den Banken Kreditverbriefungen, sogenannte ABS-Papiere, abzukaufen. Das sind Kreditrisiken, die aus der Bilanz ausgelagert und am Markt gehandelt werden. Die Banken hätten dann mehr Mittel frei, um neue Darlehen zu vergeben. Wir haben praktisch die Leitzinsen auf Null gesenkt, so Draghi. Jetzt müssten die Banken diese Bedingungen an die Unternehmen und Familien weitergeben. Kritiker werfen dem EZB-Chef vor, mit dem Kaufprogramm aus der EZB endgültig eine Bad Bank zu machen. Begleitet wurde die Sitzung in Neapel von heftigen Protesten. Einige tausend Menschen demonstrierten gegen die Krisenpolitik in Europa, vor allem Studenten, Schüler und Arbeitslose. Am Rande der Proteste kam es zu Ausschreitungen und Auseinandersetzungen mit der Polizei. Mario Draghi hat Verständnis für den Ärger der Demonstranten. Die EZB, so der Zentralbankchef, sei allerdings nicht schuld an der Krise in Europa.
Tilman Kleinjung berichtete. In Hongkong reißen die Studentenproteste gegen die chinesischen Machthaber nicht ab. Um Mitternacht Ortszeit, vor also knapp einer Stunde unserer Zeit, ist ein Ultimatum abgelaufen, das die Demonstranten gestellt hatten. Wenn bis dahin nicht auf ihre Forderungen eingegangen wurde, würden die staatlichen Behörden besetzt, hieß es. Den ganzen Abend fanden in Hongkong Protestmärsche statt. Und jetzt gerade erreicht uns die Eilmeldung, dass Hongkongs Verwaltungschef eingewilligt hat in Gespräche mit den Demonstranten. Er hat sich zu den Gesprächen mit Vertretern der Demokratiebewegung bereit erklärt. Einen Rücktritt von seinem Amt schloss er jedoch aus. In Hongkong protestieren seit Tagen tausende Menschen gegen eine von China beschlossene Wahlreform, die zwar für 2017 erstmals eine Direktwahl des Verwaltungschefs vorsieht, die Kandidaten will jedoch die Zentralregierung in Peking auswählen. Unser Korrespondent befindet sich derzeit auf einer Demonstration in Hongkong. Wir werden in unseren weiteren Sendungen natürlich mit ihm über dieses Thema berichten. Und damit endet das Echo des Tages für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und einen sonnigen Feiertag morgen. Am Mikrofon verabschiedet sich Anna Osius.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.